Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr irgendwie in dieser Uhrzeit doch hier gefunden habt. Wir haben den Vortrag so ein bisschen viel gegliedert. Zuerst unterhalten wir uns über die Technik von Digitalstiften, damit wir wissen, was in diesen digitalen Stiften drinsteckt. Dann unterhalten wir uns über die Unsicherheiten der Verwendung dieser Technologie im Kontext von Wahlen. Wollen dann noch ein bisschen erzählen, was in Hamburg passiert ist, als dort versucht wurde, diese Digitalstift-Technologie bei Wahlen zu verwenden. Und zum Abschluss gucken wir mal ein bisschen, wie es weitergeht, also welche Sachen da noch so auf uns zukommen. Ja, wir fangen mal ein bisschen an mit der Technik. Also wie sieht so ein Stift aus und was steckt da drin?
Also so ein Stift besteht aus mehreren Elementen. Wir haben natürlich so einen kleinen Akku oder Batterie, damit das ganze Ding auch Strom hat, weil wir wollen es schließlich in der Hand halten, das soll funktionieren. Dann ist da so ein Drucksensor drin. Dieser Drucksensor ist quasi so ein kleiner Button, der dafür sorgt, dass aufgezeichnet wird, wenn die Mine auf dem Papier gedrückt wird. Dafür ist dieser kleine Drucksensor da. Der ist so am Ende der Mine. Dann haben wir da drinnen natürlich so eine kleine Hauptplatine, auf der dann alles gerechnet wird und alles gespeichert wird. Da sehen wir auch gleich noch ein paar mehr Bilder von. Wir haben eine komplette Infraroterkennung vorne drinnen, womit erkannt wird, wo geschrieben wird. Wir haben natürlich eine Schreibmine, das Ding soll natürlich auch für den Menschen schreiben. Drumherum ist noch so ein Gehäuse mit so einem kleinen Vibrationsmotor, damit man auch irgendwie noch eine Interaktion mit dem Benutzer hat. Und es ist mal drin, also es gibt verschiedene Versionen von diesem Stift. Es gibt eine Version mit Bluetooth und es gibt eine Version ohne Bluetooth. Wir wissen nicht, welche wo eingesetzt wurde. Es wurde teilweise mit Bluetooth-Version getestet und es wurde teilweise gesagt, nein, da ist kein Bluetooth-Stift drin, das Ding kann nicht funken. Also da haben wir so ein bisschen widersprüchliche Aussagen. Ja, in dem Stift, das Ganze sieht dann so aus, wir haben das mal ein bisschen stark vergrößert. Wir haben von euch aus gesehen, ganz rechts, das ist so die CPU, das ist so ein kleiner ARM9, der ist relativ rechenintensiv, also die werben damit, dass man sogar MPEG encodieren könnte damit. Das in der Mitte ganz oben, das ist der Speicher, also da wird dann alles drauf gespeichert. So ein bisschen DRAM. Da ganz links, das ist der Akkuladecontroller, nicht ganz so wichtig. Von der anderen Seite sehen wir dann hier vorne, da findet die Kommunikation mit dem Kamerasensor statt. Da ganz am Ende wird der Akku angeschlossen. Wir haben hier in der Mitte noch so einen Reset-Button, der auch noch irgendwie so für uns ganz interessant war, und ganz oben sind noch zwei LEDs, die auch zur Interaktion mit dem Benutzer gelten. Ganz vorne an dem Stift haben wir die Infraroterkennung. Wir sehen, dass da, das ist das Ganze einmal von der Seite, das ist es von vorne. Wir sehen, da ist so eine kleine Infrarot-LED dran, die strahlt einmal auf das Papier und direkt daneben ist eine Kamera. Die kann irgendwie auch nicht wirklich viel aufnehmen, außer das, was sie direkt vor der Nase hat. Also wenn man die Kamera jetzt so vors Gesicht halten würde, würde sie nichts erkennen. Die ist halt nur auf Infrarot getrimmt. Die LED leuchtet dann auf das Papier, reflektiert, und das, was zurückgestrahlt wird, wird von der Kamera auf, erfasst, und dadurch kann man dann halt feststellen, wo der Benutzer mit dem Strich über das Papier langgegangen ist. Die Technik, die darunter liegt und sehr beeindruckend ist, liegt bei der Firma Anoto. Das ist so eine Firma in Schweden, die das Ganze mal irgendwie entwickelt hat. Man muss sich das so vorstellen, dass auf dem Papier ein Koordinatensystem drauf ist, das aus ganz vielen kleinen Punkten besteht. So sieht das Ganze dann aus. Also wir sehen hier so verschiedene Punkte in verschiedener Anordnung. Und der Stift kann im Prinzip nur die Koordinaten ermitteln und mit dem Drucksensor sagen, so, jetzt hat er da geschrieben. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die Kugelschreibermine rausnehmen würde und einen Zahnstocher reintun würde, würde der Drucksensor ja damit aktiviert werden und der Stift würde das weiterhin aufzeichnen. Der zeichnet nicht auf, was der Benutzer mit der Schreibmine gemacht hat. Diese Punkte sind relativ klein, also sind für den Menschen auch nicht lesbar. Für ältere Menschen kommt das dann auch nur noch als Grauschimmer durch. Sie sind so im 0,3 mm Abstand. Also das, was wir eben da hatten, ist wirklich halt stark vergrößert gewesen. Und wenn man sich dann mal so 6 Punkte nebeneinander oder 6 Punkte untereinander so als Kästchen so betrachtet, dann hat man eine Koordinate. Wir wissen aber nicht, wie viele Koordinaten der jetzt gleichzeitig erfassen kann. Ja, dann braucht man mindestens 600 dpi, wenn man das Ganze mal so ausdrucken möchte. Und kohlenstoffhaltige Tinte. Was da halt drunter liegt, so die Infrarot-LED strahlt auf das Papier, reflektiert, bis auf der Teil, wo die Tinte kohlenstoffhaltig ist. Weil dort wird das Ganze einfach geschluckt und der erkennt dann quasi so ein Negativ-Image davon. Das heißt, er sieht so, da wo es nicht reflektiert, ist halt ein Punkt. Ja, Patent und Lizenzen liegen bei Anoto, die in Schweden ansässig sind. Hier das Ganze nochmal als Muster. Man sieht jetzt auch so, das was jetzt hier als Enabling gedruckt ist, muss dann Tinte sein, die nicht kohlenstoffhaltig ist, weil sonst funktioniert das Ganze natürlich wieder nicht, weil das wird dann überblendet.
Ja, an dieser Stelle nochmal ein Sicherheitshinweis. Der Hersteller des digitalen Wahlstiftsystems in Hamburg hat uns darauf hingewiesen, dass die Dinge, die wir bei den Schnupperwahlen in Hamburg beobachten konnten, nicht das finale digitale Wahlstiftsystem sind, das von ihm vertrieben wird. Die Betrachtungen im Folgenden beziehen sich daher tatsächlich auf die Sachen, die wir in diesen Schnupperwahllokalen beobachtet haben und aus den Dokumenten, die wir im Rahmen dieses Prozesses da in Hamburg erhalten haben und halt auf den Grundlagen der Anoto-Technologie, die wir hier schon mal ein bisschen angerissen haben. Es war diesem Hersteller sehr wichtig, dass wir das hier nochmal sagen. Wie dann das finale digitale Wahlstiftsystem aussehen hätte sollen, ist aufgrund fehlender Dokumentation derzeit vollständig unklar. So könnte man das sagen, ja. Gut, also die Software-Seite des Systems ist halt relativ komplex. Wir haben mehrere Ebenen. Zum einen haben wir auf diesem Stift, wo wir gerade gesehen haben, diese ARM9-CPU, da befindet sich ein Realtime Operating System drauf, was von Anoto darauf getan wird, mit halt einer relativ komplexen Software. Wir haben uns die Firmware von dem Standard-Digitalstift, also dem, den man im Laden kaufen kann, ist dieser Logitech-IO-Stift hier, mal angesehen. Die enthält halt tausenderlei Funktionalitäten inklusive einem HTTP-Stack irgendwie und Ansteuerungsmöglichkeiten für Bluetooth und Strings, in denen steht irgendwie, also hier sollte der Code nie ankommen und this shouldn't happen und ähnliche Dinge. Also die Softwarequalität scheint da auch, sagen wir, sich im industrieüblichen Rahmen zu bewegen. Die Auslesesoftware für diesen Stift läuft dann halt auf einem normalen Notebook. In den Schnupperwahllokalen haben wir beobachtet, dass da Windows XP drauf läuft. Was denn, wie gesagt, im finalen digitalen Wahlstiftsystem darauf sollte, verbleibt unklar. In dem Prozess zur Zertifizierung dieses digitalen Wahlstiftsystems wurde ein Schutzprofil entwickelt. Und in diesem Schutzprofil steht halt nur drin, dass für die Auslesesoftware ein zertifiziertes Betriebssystem verwendet werden soll, also sprich ein nach Common Criteria EAL-zertifiziertes Betriebssystem. Windows XP ist nach Common Criteria EAL4 erstaunlicherweise zertifiziert. Also wir wissen sozusagen nicht, was auf dem finalen digitalen Wahlstiftsystem dann da drauf sein sollte. In den Schnupperwahllokalen war es Windows XP. Die Wahlsoftware läuft da oben drauf auf diesem System. Die ist halt vom Hersteller des Systems geschrieben worden. Da können wir gerade keine Aussagen zu machen, weil wir sie schlicht nicht in den Händen haben.
Ja, wie muss man sich das dann vorstellen? Also in so einem Wahllokal ist dann halt ein Wahllaptop. Der hat dann so einen angeschlossenen, so einen kleinen USB-Hub. Wir haben leider noch versucht, eine Grafik zu finden, haben leider keine mehr gefunden. Da ist dann angeschlossen so ein USB-Hub. Da sind dann 3 Docking-Stations angeschlossen. Ich habe jetzt keine hier. Die verschiedene Funktionalitäten haben. Das heißt, die erste Docking Station ist zum Aktivieren des Stifts. Das kriegt der Wähler, bevor er in die Wahlkabine geht. Die zweite ist dann zum Übertragen der Stimme. Das heißt, da wird dann einmal auf dem Bildschirm leuchtet, was wir gesehen haben, dann einmal so ein. Man muss sich das so vorstellen, so ähnlich wie dieses Windows-Kopieren-Dialog, so ein kleines Dokument von einer Ecke in die andere Ecke.
Also da flattert dann die Stimme so vom Stift in den Computer.
Wohlgemerkt, sie flattert auch, wenn man sie direkt von der Aktivieren in die Annullieren nee, in die Übertragungsstimme steckt, weil Wahlgeheimnis muss halt gewahrt werden und wenn er halt nichts ankreuzt, dann muss da trotzdem was überflattern. Dann ist an den Laptop noch angeschlossen so ein kleiner USB-Stick. Da werden die Stimmen auch chaotisch drauf gespeichert.
Also so steht es zumindest im Schutzprofil.
Was jetzt chaotisch heißt, wissen wir nicht. So, das ist so
klingt,
eine Aussage.
Klingt aber gut.
Ja. Genau, also die Anforderung ist halt, resultiert halt daraus, dass man nicht die Reihenfolge der Stimmabgabe benutzen können soll, um die Regel zu rekonstruieren, wie Stimmen abgegeben wurden. Also sprich, wenn ich jetzt wüsste, irgendwie dieser Wähler ist um 11.30 Uhr da reingelaufen, der nächste um 11.33 Uhr, dann wüsste ich halt, kann ich halt aus der Reihenfolge sehen, wer hat wie gewählt, indem ich mal aufschreibe, welcher Wähler wann wählen gegangen ist. Um das zu verhindern, ist halt so eine Standardanforderung eigentlich bei elektronischen Wahlsystemen aller Art, dass die Stimmen halt zufällig gespeichert werden. Lustigerweise steht da in dem Anforderungsprofil in diesem Fall chaotisch. Wir fühlten uns irgendwie angesprochen.
Also gibt es aber auch keinen Unterschied in der User-Software zwischen diesen Fällen, Benutzer hat was angekreuzt und Benutzer hat nichts angekreuzt versus
nee.
Stift hat nicht funktioniert.
Ja, also die Frage war, ob sozusagen sichtbar ist, an der Software beim Synchronisieren, ob der Stift funktioniert hat, beziehungsweise ob der Benutzer was angekreuzt hat. Also was wir beobachten konnten, wird halt am Anfang, also nach mehreren Iterationen von Verbesserungen, muss man dazu sagen, wurde jetzt in der letzten Iteration, die wir beobachten können, gesagt, dass bevor der Wähler den Stift bekommt, wird nochmal auf so einem Testbogen ein Kreuz gemacht, um zu gucken, ob der Stift funktioniert. Wobei wir uns natürlich spontan fragten, und was passiert jetzt, wenn auf diesem Testbogen ein Muster drauf ist, das einer Stimme entspricht? So weiß man auch nicht. Also jedenfalls im Schutzprofil steht drin, dass Maßnahmen dagegen ergriffen werden sollen, dass die Hardware des Stiftes sabotiert wird. Also sprich, der einfachste Weg wäre natürlich, den Minenkontakt zu sabotieren oder die Kamera zuzukleben. Dann würde der Stift halt schlicht nichts aufzeichnen. Der Hersteller hat halt gesagt, da wurden Maßnahmen gegen ergriffen. Mangels Dokumentation können wir nicht sagen, welche. Wir haben, wie gesagt, nur diese Sache mit diesem komischen Testbogen beobachtet, wo uns dann wieder sofort die Idee kam, naja Gott, woher weiß man denn, dass auf diesem Testbogen jetzt das richtige Muster drauf ist?
Ja, die Daten werden dann halt redundant gespeichert. Also sie werden einmal auf den Laptop gespeichert und einmal auf dem USB-Stick. Wobei man dabei sagen muss, also das, was wir beobachtet haben, ist es dann so, dass die Kreuze selbst gespeichert werden, die einzelnen Striche. Das wird jetzt nicht gespeichert, so der hat das und das gewählt, sondern da werden halt die einzelnen Kreuze, damit alles im Nachhinein noch nachvollziehbar ist. Und dann gibt es natürlich noch pro Wahllokal einmal einen Drucker. Da wird dann halt irgendwie so zum Schluss das Ergebnis inklusive so eine kleine Form von Signierung ausgedruckt, damit man dann halt irgendwie sicher gehen kann oder mehr oder weniger sicher gehen kann, dass das, was Ergebnis, was im Wahllokal ermittelt ist, dann auch am Ende in der Wahlzentrale ankommt.
Ja, wir haben uns natürlich ziemlich länglich Gedanken darüber gemacht, welche Unsicherheiten wohnen halt in so einem System. Prinzipiell könnte man ja erstmal denken, interessante Sache. So löst halt das Problem mit der Vertrauenswürdigkeit von so einer Wahl dadurch, dass man eine Papierstimme hat, wo man halt irgendwie ein Kreuz drauf machen kann. Und offensichtlich wurde zumindest anfangs auch versucht, sagen wir mal, diesmal alles richtig zu machen. Also im Gegensatz zu, sagen wir mal, NEDAP, die halt irgendwie seit 20 Jahren denselben Film fahren. Was halt versucht wurde, ist zu sagen, okay, wir brauchen halt irgendeine Art von unabhängiger Überprüfung. In diesem Fall wurde sich dazu entschlossen, eine Überprüfung nach Common Criteria IL 3 Plus zu machen. Common Criteria ist so ein internationaler Standard zur Überprüfung von IT-Systemen. Also der hat nichts mit Wahlen zu tun. Das ist ein Standard, der dafür entwickelt wurde, IT-Sicherheitssysteme nach irgendeiner Art von Standardisierung zu überprüfen. So. Und funktioniert folgendermaßen. Zuerst wird anhand einer Liste von Anforderungen ein sogenanntes Schutzprofil entwickelt. Das heißt sozusagen ein speziell auf dieses System zugeschnittenes Prüfmuster. Und dagegen wird dieses System dann getestet. In diesem Fall wurde halt das Schutzprofil entwickelt vom Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. wo man sich schon fragt, was künstliche Intelligenz mit Sicherheit zu tun hat. Aber
die haben das BSI beauftragt und die haben dann gesagt, so, die dürfen das jetzt tun. So.
Genau. Und das BSI hat dann hinterher dieses Schutzprofil zertifiziert, wobei dann halt drin steht, dass das BSI hat immer so einen tollen Spruch, so nach dem Motto, ja, also es impliziert halt keinerlei Garantie für Sicherheit und wir haben nur zertifiziert, dass hier alles formal korrekt ist. Und so genauso sieht dann halt auch tatsächlich so eine Common-Kriteria-Prüfung aus. Die gehen dann halt durch die Checkliste durch und gucken, okay, wir haben hier die Anforderung, irgendwie Stift muss gegen Manipulation geschützt sein. Und dann gibt es da so eine Liste von Maßnahmen, irgendwie sie machen das, das und das, machen so ein Häkchen dran, Stempel drauf, ist geprüft. Und was man dazu wissen muss, diese EAL-Stufen, die werden halt progressiv härter. Also EAL 1 kriegt man wahrscheinlich sogar für seinen in Perl selbst gehackten Editor, wenn man den Source Code einigermaßen dokumentiert, wenn man die 50.000 Euro investieren müsste. Und EAL 3 bzw. 3 Plus in dem Fall hat halt schon so gewisse Anforderungen an irgendwie ordentliche Dokumentationen und halbwegs geprüft und so. Impliziert aber nicht, dass da irgendwie tatsächlich mal ein Tiger-Team irgendwie 4 Wochen drauf rumgehackt hat. Das ist nicht Bestandteil dieser Anforderung, sondern da steht halt drin, da hat jemand mal geguckt, das schon, wird schon in Ordnung sein. Also wir halten diese Common-Kriteria-Zertifizierung halt für, also nicht nur für Wahlsysteme, auch prinzipiell für relativ ungeeignet, irgendwas mit Sicherheit zu belegen. Es handelt sich dabei halt tatsächlich nur um einen macht mal keinen groben Scheiß, Jungs. Fragen machen wir am Ende bitte. Der da tatsächlich durchgeführt wird. Das heißt also, es handelt sich um eine formale Prüfung, die aber keinerlei ernsthafte Aussagen über die tatsächliche Sicherheit im Alltag machen kann. Wie gesagt, in diesem Fall haben sie halt EAL 3 Plus angestrebt. Der Evaluierungsreport dazu liegt bis heute nicht vor. Warum, wissen wir auch nicht. Der Hamburger Senat war auch verwundert. Ja, also wir können sozusagen auch nichts sagen, was in diesem Evaluierungsreport drin steht, weil er liegt schlicht nicht vor.
Was ist dazu noch zu sagen? Also diese EAL-Stufen, die gehen bis 7. 7 ist aber irgendwie nahezu unerreichbar, weil dann ist man länger am Testen als am Anwenden damit. Und Windows XP hat die Stufe 4, ist also höher, da drinne klassifiziert und hat seit 2004 so 60 bis 120 kritische Sicherheitslücken pro Jahr.
Also nur so als Referenz für die, wie man die Sicherheitsstufe von so einer EAL-Zertifizierung einzustufen hat. Ja, wie schon erwähnt, ein wichtiger Punkt in diesem ganzen Spiel ist halt, was ist mit der Papierstimme hinterher? Also wir haben ja sozusagen dann zwei verschiedene Stimmen. Wolltest Sven noch ein bisschen?
Ja, genau. Und zwar, wir wissen ja alle irgendwie, nun ist das mit Wahlcomputern ja so, dass wenn man einen Paper Trail hat, das eigentlich viel schicker ist. Daraus ergibt sich aber dann nachher, jetzt hat man, das ist eben beim digitalen Wahlstift auch der Fall, man hat sowohl eine digitale Stimme als auch eine papierende Stimme, nachher wie üblich in der Urne. Und dann steht man nachher nach der Wahl da und sagt, nur, was gilt denn nun eigentlich? Ja? Und was passiert, wenn da Unterschiede sind? Weil es gibt Stichproben jetzt, das ist bei Hamburg so geplant gewesen, dass 1,7%, was über der Mikrozensusgrundlage liegt. 1,3%, Entschuldigung, 17 Wahllokale, 1,3% der Wahllokale sind das, Stichproben gemacht werden sollten, um die Papierstimme auszuzählen, also nur bei 17 Wahllokalen, um zu vergleichen, ob das mit dem elektronischen stimmt. Und da entsteht natürlich gleich die Frage, ja, was passiert, wenn das Papierende nicht mit dem Digitalen übereinstimmt. Jetzt müssen wir uns einfach vorstellen, selbst wenn man nur die normalen, das traditionelle Wahlsystem hat und eine Papierstimme zweimal auszählen lässt, dann ist es recht sicher, dass man verschiedene Ergebnisse bekommt. Dementsprechend stellt sich da die Frage, na gut, ab wann gilt was? Und in Hamburg spielte eben auch noch mit rein, dass durch die Wahlrechtsänderung, die davor als Vorgeschichte eigentlich zu nennen ist, was das Wahlsystem ein bisschen komplexer gemacht hat, eine Anforderung auch da war, eventuell noch am Wahlabend ein Ergebnis zu haben. Weil die Politiker wollten gerne Wahlparty machen und sich besaufen. Und wenn man dann abends nicht irgendwie sagen kann, so ungefähr sieht es aus, dann ja, müssen sie ein paar Tage warten. Das ist wahlrechtlich nicht unbedingt das Problem, dass man sagt, in 3 Tagen wisst ihr Bescheid. So grob wissen wir schon vorher. Also das amtliche Endergebnis in 3 Tagen oder so weiter, das ist wahlrechtlich nicht das Problem. Aber man ist natürlich gewohnt daran, dass man abends sich da besaufen kann und feiern kann.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Ja, oder gerade deswegen. Ja. Ja, und dann war natürlich dieser Gedanke, man ist gewohnt daran, wurde natürlich diskutiert, okay, wie können wir das hinkriegen? Und dadurch kam eigentlich auch so ein System, wir brauchen irgendwie was uns dabei hilft. Als Zählhilfe wäre das ja nicht in dem Sinne ein großes Problem gewesen. Das wird überall, fast überall gemacht. Aber als Wahlgerät ist das ein bisschen komplizierter, weil nämlich dann das Ergebnis des digitalen Wahlstiftes oder eines Wahlstiftes müsste dann Vorrang haben. Also der Hintergrund ist, wenn ich sage, das Papierergebnis hat aber Ausschlag und ist das Endergebnis, dann darf ich ja, dann muss ich auf jeden Fall alles auszählen, muss ich 100% der Papierstimmen auszählen. Und das war eben ein Punkt, den man in Hamburg nicht machen wollte. Man sagte, die Papierstimme haben wir immer noch, Paper Trail, und ne, wir haben ja eigentlich alles auf Papier, aber wir haben ja nur 17 Wahllokale, oder wir haben 17 Wahllokale, wo wir so ein paar Stichproben machen. Wir sagen vorher auch nicht wo und alles, das ist also auch zufällig ausgewählt. Und dann haben wir eben diese Wahllokale und können mal gucken, ob da irgendwelche, ja, irgendwelche Fehler vielleicht im System sogar oder Manipulationen aufgedeckt werden. Aber wenn man eben das Papierergebnis, gelten lassen will, muss man eben auszählen. Wenn man es nicht macht, das ist die andere Alternative, man sagt, das Digitale zählt, dann kann man eben auch solche Stichproben machen. Das Problem ist aber dann, gut, wir haben eben zwei Ergebnisse, dann sagt man, was ist nun richtig? Und da saß ich im Ausschuss auch mit drin, und es war sehr interessant, einfach zu hören, wie man mit diesem neuen Problem, das hatten wir ja vorher nicht, also auch bei Wahlcomputern gab es das vorher nicht und wir haben es beim Papier nicht gehabt, wie geht man damit um? Und da ging es dann in die Richtung, naja gut, ab wie viel Prozent? Okay, wenn sich die Verteilung verändert, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sich da Gedanken macht. Und da ging es darum, inwiefern ein Freiraum geschaffen wird, inwiefern eventuell das Landeswahlamt entscheiden kann, was denn nun gilt. Ja? Und ich meine, man hat das dann eingetütet, man merkt dann nachher, da ist was, und wo zählt man das aus? Also es ist ein großes Problem, weil wenn es über ein paar Tage geht, natürlich auch, wo man das macht.
Das ist übrigens ein sehr klassisches Problem von elektronischen Wahlen mit Paper Trails. Also es ist halt, also selbiges Problem tritt halt auch bei anderen Wahlsystemen in den USA zum Beispiel auf, die halt Paper Trails haben, wo halt am Ende Divergenzen zwischen dem digitalen und dem Papierergebnis auftraten und man dann halt vor der blöden Frage stand, ja und nu, was machen wir denn jetzt? Also das ist halt so, und für uns war halt der entscheidende Punkt zu sagen, in dem Augenblick, wo nicht das Papierergebnis zählt, also das Ergebnis, was für den Wähler offensichtlich das Richtige ist, also das, was er sieht und was er haptisch da auf dem Papier aufgemalt hat, in dem Augenblick haben wir ein Problem mit diesem System. So, wenn dieses System halt nur verwendet wird, um ein schnelleres vorläufiges Endergebnis zu kriegen, Herrgott, interessiert uns nicht. So, das Problem tritt genau dann auf, wenn nicht mehr tatsächlich das Papierergebnis, also das, was der Wähler sieht und was er wirklich darauf gemalt hat, das finale Ergebnis ist. Und in Hamburg wurde sich halt entschieden, halt genau dieses anzustreben. Es gab da halt verschiedene Zwischenstufen, und da liegt halt auch der zentrale Knackpunkt für uns zu sagen, okay, dieses System hat halt einfach signifikante Probleme und wir können dem nicht vertrauen.
Das hat auch so durchaus ein paar lustige Seiten. Also der Mont Blanc-Filler wird in Hamburg hergestellt und es gibt durchaus ein paar konservative Wähler, die dann sagen so, ja, schön, was wir jetzt haben, der ist mir viel zu dick, ich nehme meinen eigenen Füller. Machen damit dann ihre Stimme und die wird dann natürlich nicht gezählt und das haben die durchaus erkannt. So. Dann kam dazu, die haben tatsächlich unsere Wiki-Seite gelesen. Dort hatten wir diese Klarsichtfolien-Attacke, was sie dann als Brennglas, was total Schwachsinn ist mit Brennglas, das ist einfach eine Folie drüber legen, mit dem Stift ein Kreuz machen und woanders ein Kreuz machen, da hast du zwei verschiedene Stimmen. Und dann haben die wirklich in ihrer Gesetzesbegründung geschrieben, wenn Unterschiede auftreten, dann könnte ja der CCC dran schuld sein, weil die ja veröffentlicht haben, dass man das mit der Folie macht.
Ja, dementsprechend hoch sollte dann auch dieser prozentuale Unterschied sein. Dann wurde wirklich gehandelt, wie viel Prozent darf das denn jetzt sein, weil vielleicht ist das ja auch geplant gewesen, dass es da einen Unterschied gibt. Und in der gleichen Sitzung, das war auch sehr lustig, ging es dann darum, wie gehen wir jetzt mit den Briefwahlstimmen um eigentlich? Weil in Hamburg müsst ihr wissen, das sind ungefähr 20% Briefwahlstimmen, das ist schon recht viel. Also Briefwähler, die wirklich 20%, die wirklich nur per Post wählen. Und das ist verfassungsrechtlich auch schon eine Ausnahmesituation. Also es bedeutet, man darf natürlich Briefwahl machen, aber es ist als Ausnahme, wenn man wirklich verhindert ist, krank ist, nicht vor Ort ist, damit man wenigstens an der Wahl teilnimmt. Also dass man dieses Grundrecht, diesen Grundsatz noch gewahrt hält, lässt man den Grundsatz, dass die Geheimhaltung, das Geheimnis der Wahl, lässt man ein bisschen nach hinten packt man das ein Stück um.
Die Anonymisierungsprozedur funktioniert ja schon. Also Briefwahl funktioniert ja so, dass man zwei Umschläge hat. Der eine Umschlag geht tatsächlich zum Wahllokal, darin ist ein innerer Umschlag, und der innere Umschlag geht dann in die Urne und wird dann halt hinterher ausgezählt.
Ja, aber der Weg ist
ein anderes Sicherheitslevel. Es gibt halt die theoretische Attacke, dass man halt die Stimme auf dem Postwege tatsächlich irgendwie monitoren könnte. Aber ist nicht die Problematik. Genau, also Brieffehler können unter Druck gesetzt werden, und Brieffehler können vor allen Dingen zeigen, dass sie was sie gewählt haben, also Stimmenkauf wäre möglich. Deswegen hat das Verfassungsgericht geurteilt, dass halt es nicht so sein darf, dass eine sehr große Menge an Leuten Briefwahl macht, sondern Briefwahl wurde halt als Ausnahme definiert. So, nun gibt es in Hamburg halt viele Brieffehler, und dann wurde halt gesagt, naja, dann malen wir die halt nach. Ne? Also das heißt, die kriegen halt genauso einen digitalen Wahlbogen, und dann setzen sich denn da die Landesbediensteten oder die freiwilligen Wahlhelfer hin und haben halt so einen Stift in der Hand und malen halt dann irgendwie tatsächlich da die Kreuze nach. Und dann haben ihnen halt so ein paar Experten gesagt, sag mal, habt ihr sie noch alle? Und worauf sie sich dann jetzt irgendwie am Schluss darauf einigen wollten, halt da so kleine Häkchen ranzumachen, wo die Stimme ist. Was dann wiederum dazu führte, dass sie die Software hätten ändern müssen und so weiter und so fort. Also das geht dann eine ganze Weile. Die Bedenken verfassungsrechtlicher Art waren dementsprechend halt hoch. Also wir waren halt bei weitem nicht die Einzigen, die gesagt haben, das ist also, wenn ihr das als Digital-Only-System betreiben wollt, das geht eigentlich nicht. Also da gab es halt von äußerst ungewohnten Seiten halt Verbündete in dieser Geschichte. Und also eigentlich haben alle Verfassungsrechtler, die damit zu tun hatten, gesagt, das ist also auf so vielen Ebenen nicht machbar, nur die digitale Stimme zu machen. Die Motivation muss man vielleicht nochmal erklären, vielleicht sagst du nochmal kurz was zu dem Hamburger Wahlsystem, deswegen diese Politiker halt so verzweifelt versuchten, irgendeine Lösung zu finden.
Ja, also gut, dann kurz die Vorgeschichte. Es gab einen Volksentscheid, und da wurde also vom Volkesseite wurde gesagt, wir brauchen ein neues Wahlrecht. Dann ist es dadurch komplexer geworden, weil man hat das so wie in Bayern üblich, wer in Bayern mal gewählt hat, da hat man so einen Zettel, ja, ich habe da mal gewohnt, also man hat so einen Riesenzettel, wo man wirklich kumulieren und panaschieren kann. Das heißt, man kann mehrere Stimmen einer Person geben oder eben über die Parteien verteilen. Also man hat eher eine Personenwahl. Man kann sagen, da unten an Platz 20 von Liste A hätte ich gern 3 Stimmen, ist mein Nachbar, kenne ich. Und der andere auf Partei B, das ist mein Fleischer, kenne ich auch gut, macht gute Würstchen, kriegst jetzt auch 3. Und man kann also über die Parteien verteilen, und man kann gleichzeitig eben auch gewichten das Ganze. Das macht es natürlich komplizierter, weil bisher war es immer so, in Hamburg Partei A, okay, die kommen in die Bürgerschaft, und Partei B, und die Liste an sich hat dann die Partei aufgestellt. Jetzt war das eine Aktion, Volksentscheid über mehr Demokratie unter anderem, die dann gesagt haben, okay, wir wollen, dass der Wähler mehr Möglichkeiten hat, auszuwählen, was es dann aber natürlich auch komplexer macht. Und nachdem das durch war, sind eigentlich alle 3 Bürgerschaftsfraktionen, wir haben in Hamburg die CDU, die SPD und die GAL, das ist die Grünen-Alternative Liste, also die Grünen, da wurde dann gesagt, naja, jetzt ist das komplexer, vielleicht brauchen wir 3 Tage auszuzählen, das ist doch eigentlich, sind wir nicht gewohnt, dass es so lange dauert. Und alle Fraktionen haben eine Empfehlung gemacht, ein digitales Wahlstiftsystem einzusetzen. Also muss man noch wissen, die CDU hat absolute Mehrheit in Hamburg. Die CDU hat mit der SPD zusammen einen Antrag formuliert, dass dieses DWS genommen wird. Und die GAL hat an sich für sich selber auch nochmal das Gleiche gefordert. Also eigentlich alle Fraktionen waren dafür.
Fällt dann wieder ein, dieses gelbe Buch fällt vom Himmel, Sie hätten mal jemanden fragen sollen.
Genau. Und nun hat man eben diese Entscheidung getroffen, und danach erst hat dann die CDU das Wahlrecht nochmal verändert. Also es wurde ein Volksentscheid gemacht, das Volk hat gesagt, so geht das, so würden wir es gerne haben. Dann kam die CDU und hat es dann, nachdem der Wahlstift angenommen wurde, nochmal angepasst, sag ich mal. Was aber auch Vorteile für uns hat, weil es ist jetzt nicht mehr so komplex. Also wir könnten auch argumentieren, man könnte schon Ergebnisse auch am Wahlabend haben, die Sitzverteilung zum Beispiel in der Bürgerschaft. Da dieses Kumulieren, Panaschieren nicht mehr auf der Landesliste, sage ich jetzt mal, also auf der Bürgerschaftsliste stattfindet. Man muss sich vorstellen, es sind eben viele Zettel. In München war ich, da war das in Bayern eben so Riesenzettel. In Hamburg fangen sie dann an und wollten ein Heftchen haben. Also eben, weil es ein bisschen großformatig ist und man die Wahlkabinen natürlich auch auf einem bestimmten Format hat. Also in München war es wirklich schon sehr anstrengend, weil man musste da wirklich falten und alles. Also es war schon ein bisschen Origami-Technik. Da haben sie in Hamburg gesagt, ja, wir wollen ein Buch, ein Wahlheft. Es ist dann getackert und alles. Und man kriegt dann so ein Ding, und zwar nicht nur eins, weil es wird gleichzeitig auch Bezirksversammlung immer gewählt, wo kumuliert panaschiert wird. Und dann wären das eben viele Zettel, man muss dann durchgucken. Das kostet auch wieder Zeit, das ist auch so ein Punkt. Man hat da auch mal die Zeit im Sinn, wie lange man da jetzt für braucht. Und muss dann eben Kreuze machen und dadurch ja, mehr Papier, ein bisschen komplexer das Ganze. Und
ja, also um noch, das muss noch mal zusammenzufassen, das Wahlsystem ist nicht komplexer als in Bayern. Ja, und in Bayern ja, leben sie auch prima damit. Also das heißt, die Furcht, die da tatsächlich überall durchkam, dass jetzt irgendwie die Demokratie zusammenbricht, weil man mal 3 Tage auszählen muss und nicht schon am Wahlabend irgendwie weiß, wer Gewinner und wer Verlierer ist, die war halt relativ irrational in diesem Sinne.
Also der einzige Punkt ist, nachher. Nein, können wir nachher machen. Ja. Der einzige Punkt ist, eine Wahl darf nicht, die Auszählung darf nicht zu lange dauern. Es darf nicht ein paar Wochen dauern. Das ist auch bedenklich. Aber sonst ist Zeit eigentlich nicht der Punkt. Und wir haben es in anderen Bundesländern, wo es gemacht wird und auch kein Problem damit da ist, dass man sagt, so ist vorab die Info und das amtliche Endergebnis in 3 Tagen. Das ist kein Problem in anderen Bundesländern.
Und, Sie waren aber auch stolz, dass Sie den Stift Pilotprojekt einführen wollten, so statt der Moderne und so weiter, die ganze Chose.
Also, ja, also so gab es eine Infobroschüre von 2005, glaube ich, Landeszentrale für politische Bildung, und da stand dann eben groß drin, wir haben NEDAP-Wahlcomputer, wir haben Wahlstift, und eigentlich ist der Wahlstift toll und keiner macht es bisher, und wir wären die Ersten und weltweit Ersten, und haben sich da eigentlich waren ganz stolz, dass es sowas gibt und dass sie das hier machen wollen. Ja, dann jetzt ganz aktuell haben wir ein Gerücht gehört. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt verlässlich ist, aber wir werden das jetzt nach dem Kongress weiter verfolgen, dass eventuell die Zulassung vergessen wurde für dieses Wahlgerät. Ja, also mit anderen Worten.
Bitte? Beantragen.
Ja, also die Beantragung, die Zulassung, dass die wohl nicht stattgefunden hat. Das hätte wirklich für uns in Hamburg bedeutet, wenn wir am 24. Februar die Wahl gehabt hätten, dann wären bestimmt einigen das aufgefallen und es hätte Klagen gegeben, Verfassungsklagen. Und dann wäre die Kacke wirklich am Dampfen gewesen, denn dann haben sie zwar das Papier gehabt, das haben sie wahrscheinlich schon irgendwo weggepackt gehabt, weil in Schulen wird gewählt, die muss man nächsten Tag auch wieder benutzen, also die sind dann irgendwo gelagert, Hauptsache sicher auch gelagert und transportiert. Naja, und dann ist die Frage, dann kommt so eine Klage und dann, ja, scheiße, jetzt müssen wir das Ding wieder rausholen und dann müssen wir doch nachzählen. Und das kann Hamburg eigentlich froh sein, wenn das wirklich stimmt, dass wir das sozusagen vorher schon, dass die Politiker vorher schon entschieden haben, dass es keinen Wahlstift gibt?
Also dieser ganze Prozess, der da stattfand, fand halt unter ungeheurem Zeitdruck statt. Also die muss man halt sehen, da kommen wir später gleich noch bei der Chronologie drauf, aber das ganze Vorhaben war von Anbeginn äußerst sportlich, so anders kann man nicht sagen.
Ja, wir haben uns dann mal, nachdem wir das dann alles mitbekommen sind, so einen Stift bei Amazon gibt es hier zum Beispiel bestellt. Die sind ja eigentlich auch so für den Privatgebrauch unwahrscheinlich praktisch. Haben uns dann nochmal so ein bisschen auf die Angriffsvektoren konzentriert und haben nochmal so ein bisschen geguckt, wo man denn so ein System potenziell angreifen könnte. Natürlich auf der Ebene des Betriebssystems, das ist ganz klar. Wir haben jetzt, was wir immer gesehen haben, ein Windows XP. Da gibt es so einen USB-Stack, mit dem man dann andere Geräte reinstecken könnte. Da gibt es einen Treiber-Stack, so die Geräte brauchen alle Treiber. Da gibt's, also das ist auch noch nicht alles so wirklich durchgetestet, wenn man sich das mal anschaut. Dann gibt es ja so ein paar schöne USB-Sticks, die dann irgendwie so ein spezielles Filesystem drauf haben, was dann irgendwie auch nochmal komisch geladen wird. Wir haben definitiv eine Middleware und Framework. Wir haben zum Beispiel das, was Logitech für die Stiftsoftware benutzt, das .NET Framework, was ja auch bei Windows nicht mitgeliefert wird, sondern was auch nochmal irgendwie reichlich Spielraum mitliefert. Und wir haben natürlich die Hard- und Software des Stiftes, also das, was auf dem Stift selbst läuft. Hier läuft ja auch nochmal so ein kleines Realtime-Betriebssystem drauf. Und die Hardware.
Ja, also wie wir sehen, das ist halt ein ziemlich komplexes System. Ne? Also da ist halt mit inklusive Betriebssystem sind da halt mehrere Millionen Zeilen Code im Spiel. Das heißt, es ist halt nicht so, dass es halt übersichtlich und klein und also selbst im besten Fall, also nehmen wir mal an, Sie hätten da irgendwie ein eigenes Betriebssystem drauf und dergleichen Dinge mehr und alles reduziert und so weiter und so fort, haben wir dann ein sehr komplexes, relativ wenig überschaubares System. Also die Codebase, die insgesamt im Spiel ist, inklusive Betriebssystem, wäre halt in diesem Fall sogar größer als bei NetApp mit entsprechenden Fehlermöglichkeiten und dergleichen Dingen mehr. Gut. Eine andere Sache, die wir uns angesehen haben, war der Wahlzettel selbst. Da ist halt dieses Anoto-Muster drauf. Wie gesagt, das basiert auf den Beobachtungen, die wir halt in den Schnupperwahllokalen gemacht haben. Da war es am Anfang sogar noch relativ problemlos möglich, mal so einen Schnupperwahlzettel zu bekommen, zum Angucken. Das wurde dann später progressiv härter, also bis hin zu am Schluss wurde mir von einem Mitarbeiter der Innenbehörde die Mitnahme von so einem Schnupperwahlzettel mit den Worten verweigert: Das sind unsere Daten, nicht Ihre. Naja, gut. Also auf diesem Wahlzettel, wie eine Schnupperwahllokal, wie gesagt, beobachtet, befindet sich halt ein Standard-Anoto-Muster. Ist halt ein anderes Muster als für diese normalen, auf Amazon bestellbaren Stifte. Also sie haben halt schlicht eine andere Region genommen. Man muss sich dazu vorstellen, diese Muster, die sind halt riesengroß. Es handelt sich dabei um ein Linear-Feedback-Shift-Register, mit dem halt ein Koordinatensystem generiert wird. Und je nachdem, wo in diesem Koordinatensystem man sich befindet, hat man halt ein anderes Punktemuster. Und man kann halt beliebige andere Koordinaten benutzen, die halt zum Beispiel von so einem Standardstift halt nicht verstanden werden, sondern dann halt nur von der möglicherweise modifizierten Firmware in solchen Stiften. Jedenfalls, die Technologie ist relativ simpel. Man hat halt dieses Muster. Wir haben halt ein bisschen recherchiert, haben geguckt, mit welchem Drucker kann man dieses Muster ausdrucken, haben ein bisschen recherchiert, wie sieht es denn aus mit Scannen. War auch nicht weiter tragisch. Dann haben wir ein kleines Video gemacht, wo man mal sozusagen diesen Prozess sehen kann. Ohne Ton bitte. Ohne Ton. So, also wir haben hier halt diesen Zettel. Darauf sehen wir bei näherem Ranzoomen das Muster. So, da sieht man dieses Anoto-Muster. Dann haben wir hier unseren Stift. So, das selbe Modell, wie es auch im Schnupperwahllokal verwendet wurde, zumindest von der Hardware, über die Software wissen wir nichts. Dann haben wir das Ding auf einen Scanner getan, einigermaßen hochauflösend gescannt. So, da haben wir unseren Scan. Das ist jetzt hier ein bisschen Zeitraffer, normalerweise dauert das lange, weil es sind 2400 dpi-Scans. So, und dann haben wir die Farbe rausgenommen, haben das Muster sozusagen jetzt in Reinform vorliegen. So, da haben wir diese Pixelmuster. Nochmal schön vergrößert. Dann laden wir uns die in ein Bildbearbeitungsprogramm unserer Wahl und kopieren mal die Felder auf dem Stimmzettel und bauen uns auf diese Weise einen Stimmzettel, der halt nur für Partei C stimmen kann. So, das heißt also, das Muster von Partei C wandert in die Stimmfelder für alle Parteien. Und wie gesagt, der Stift weiß nur anhand der Koordinaten in diesem Muster, wo er sich tatsächlich auf dem Papier befindet. So, dann haben wir hier irgendwie unseren Ausdruck, kommt aus diesem OK-Drucker raus, da haben wir unseren Logitech-Stift, stecken den rein, synchronisieren den. Wir haben dann mal diesen Stimmzettel in dieser Logitech-Software abgebildet, sodass der da zu sehen ist. Dann synchronisieren wir unseren Stift. Und wie wir sehen, ist unser Kreuz bei Partei C. Wir sehen gleich nochmal den Stimmzettel. Da ist diese Logitech IO-Software. Kreuz ist bei Partei C. Aber unser Testwähler hat irgendwie sein Kreuz bei Partei A gemacht. Schon merkwürdig. So, das ist halt ein Angriff, der halt gegen die Basistechnologie von diesem Anoto-System funktioniert. Der Hersteller behauptet halt, es würde halt nicht gehen. So, also sagen sie halt. Was denn?
Es gibt zwei Mustertypen. Es gibt ein Unique-Muster, das über mehrere tausend Seiten hinweg sicherstellt, dass du exakt an der Stelle am Kreuz du ankreuzt. Und es gibt ein Copy-Muster. Und das ist die Frage, was jetzt in Hamburg bei der Wahl tatsächlich eingesetzt wurde. Aber nur so lizenziert.
Ich weiß. Okay, also die Bemerkung war richtig. Und zwar folgender Punkt: Anoto hat halt zwei verschiedene Arten von Muster. Ein Muster ist halt so, dass es auf jedem Zettel sozusagen dasselbe ist. Das heißt also, die Koordinaten auf jedem Zettel dasselbe sind. Das andere Muster ist unique. Das heißt also, das Muster wird tatsächlich auf jedem Zettel einzeln gemacht.
Das kann man aber ein bisschen machen, dann kann man den Wähler.
10 Punkte für den Kandidaten. So. Der Wähler, also wenn man halt irgendwie einen Unique-Muster benutzen würde, dann wäre halt tatsächlich jeder Zettel einzeln identifizierbar. Und es bestünde zumindest die theoretische Gefahr, dass der Wähler darüber identifizierbar ist. Also das Problem, was er halt auftritt, ist halt, dass er dann halt nicht mehr jeder Wahlzettel derselbe ist, sondern halt Unterschiede sind. Ja?
Es wählen einfach immer drei Menschen gleichzeitig, holen sich ihre Zettel ab, ein Mann nimmt die Zettel, durchmischt sie sichtbar, jeder greift sich blind einen raus. Wie soll da noch jemand identifizierbar werden? Wir
spielen einfach so ein bisschen Skat im Wahllokal.
Ja.
Also der Punkt ist halt...
Ein plausibler Gegenvorschlag.
Ja, das Problem ist halt dabei natürlich, dass so ein Wahlsystem muss halt für den Wähler auch irgendwie nachvollziehbar und verstehbar sein. Und wir haben halt hier schon sowieso das Problem, dass die meisten Wähler überhaupt nicht verstehen, was da passiert. Also dieses Digitalstiftsystem ist halt schon weit jenseits des Verständnisses von allem, was irgendwie so ein Hamburger 60-jähriger Rentnerwähler verstehen können. Und wenn man ihm noch erklärt, also damit du sicher bist, dass niemand weiß, was du gewählt hast, musst vorher du mit deinem Nachbarn und dem Fleischer von nebenan die Wahlzettel mischen und dann ziehst du dir einen aus der Urne, das wird dann halt schon ein bisschen komplexer. So. Gut. Ja, also wie gesagt, also Unique Pattern wäre halt ein rechtliches Problem, weil tatsächlich eine eindeutige Identifizierbarkeit pro Wahlzettel möglich wäre. Deswegen ging es halt nicht. Sie haben dann halt noch probiert, das haben wir noch am Tag vor der Ausschusssitzung festgestellt, nachdem wir schon uns irgendwie Nächte um die Ohren geschlagen haben, um diese Attacke zu entwickeln.
Genau einen Tag vorher.
Genau, dass sie halt sich noch den lustigen Spaß erlaubt haben. Und zwar ist dieses Muster, was wir da gesehen haben, ist ja mit IR schluckender Tinte, also kohlenstoffhaltiger Tinte, gedruckt. Und wenn man das jetzt scannt, dann kann man das normal scannen, nimmt die Farbe raus und kann es mit kohlenstoffhaltiger Tinte wieder ausdrucken. Und nun dachten die sich natürlich auch, naja, das werden die bestimmt probieren. Also haben sie mit nicht kohlenstoffhaltiger Tinte noch ein zweites Muster drüber gedruckt, über das IR-haltige. Das sieht der Stift nicht, weil der sieht halt nur kohlenstoffhaltige Tinte. Und beim Scannen gibt es halt ein Problem. Naja, wie wir halt nun festgestellt haben, haben die meisten Drucker sowieso noch eine IR-Zeile drin, weil die meisten Scanner noch sowieso noch eine IR-Zeile drin, weil damit macht man halt die Kratzer aus Fotos raus. Also es gibt halt irgendwie bei den meisten High-End-Scannern halt so ein Foto-Aufbesserungssystem und mit ein paar kleinen Modifikationen war dann halt ohne weitere Probleme möglich, halt einfach nur das Muster zu scannen, also im IR-Bereich und halt in einem Zwei-Pass-Verfahren halt irgendwie auch dieses Problem zu lösen. Da haben wir uns noch so ein bisschen die Nacht vor der Ausschusssitzung um die Ohren geschlagen. Also das war doch eine etwas sportliche Herausforderung, wir haben es geschafft.
Also da großen Dank an Rob, der das dann die Nacht gemacht hat.
Genau, ja.
Ansonsten könnt ihr euch das Video natürlich dann auch unter der URL runterladen und selbst nochmal betrachten.
Genau. So.
Ja, wie hat das ganz angefangen? Also wir hätten ja nicht gedacht, dass sowas nach Hamburg kommt. Außerdem neue Technik war auch noch interessant und wir mussten uns dann irgendwie mal zusammensetzen und das ist auf dem Easter Hack dieses Jahr in Hamburg passiert. Der war gerade auch in Hamburg, das passte ganz gut. Da waren wir sehr froh, dass der Berliner CCC da schon einiges erstmal im Wiki hatte und zweitens auch solche Stifte schon hatte. Also man konnte sich das auch mal angucken.
Da müssen wir nochmal einen herzlichen Dank an Ulrich Wiesner sagen, der uns überhaupt auf diese Probleme aufmerksam gemacht hat. Deswegen hatten wir da schon so irgendwie 1-2 Wochen Vorlauf, bevor das in Hamburg tatsächlich dann akut wurde.
Ja. Wir haben uns da erstmal anfänglich getroffen, haben das erstmal besprochen, uns angeschaut, die Technik verstehen zu versucht, weil das ist ja doch wirklich mal was Neues, die NEDAP kannte man jetzt schon. Und dann natürlich rein in die Ausschüsse und gucken, was wird da wirklich geredet. Und es war sehr interessant und man kann das jetzt, wir haben es in anderen Vorträgen auch schon gehört, man kann es wirklich auch ein bisschen Schreck bekommen. Aber gut, es sind keine Techniker, die da sitzen. Wir sehen das ein bisschen mit anderen Augen. Wir haben da immer unsere Muster vielleicht schon, was IT-Sicherheit angeht, schon im Hinterkopf, wenn da irgendwas diskutiert wird. Und da kriegt man natürlich gleich einen Schreck oder schüttelt mit dem Kopf und kann das nicht glauben, wenn da jemand sagt, man zieht irgendwelche Briefwahlzettel mit dem Stift nochmal nach irgendwo. Und da steht man und denkt, das glauben die nicht wirklich, oder? Naja, Und in diesen Verfassungsausschusssitzungen, das war wirklich interessant, und aber auch, wie soll man sagen, die Politiker sind es weniger gewohnt, dass man wirklich zu öffentlichen Sitzungen auch erscheint. Also die sind normalerweise, die tagen da, es steht immer drauf, es ist öffentlich, einiges ist halt auch nicht öffentlich, aber fast alle Ausschusssitzungen öffentlich. Also wenn ihr mal Lust habt, geht einfach mal mit 5 Leuten in so eine Sitzung, müssen euch auch da reinlassen, außer ihr habt da was weiß ich vor. Ja, setzt euch hin, schreibt mit, nickt, schüttelt den Kopf. Das ist immer ganz interessant, die achten da auch manchmal drauf.
Bei uns saß da noch so ein Typ auf dem Zwischenflur, so richtig schön mit Uniform, wo dann da dran stand, irgendwie Zutritt nur für Berechtigte, einfach ignorieren.
Also Politik in Deutschland ist zum Glück meistens noch öffentlich. Man muss sich engst darauf einstellen, dass es manchmal ein bisschen deprimierend sein kann.
Ja, also ich denke, das ist irgendwie ein Teil der Rest der Demokratiesimulation vielleicht. Aber nutzt die, noch ist es so weit, dass man da wirklich mal drauf schauen kann und Fragen stellen darf man leider nicht. Also man kann den Kopf schütteln und mitschreiben. Aber so richtig interagieren kann man nicht. Die machen da was, das ist eher wie Fernsehen. Ja? Und man denkt, okay, also guckt euch das mal an. Das, ja. Und nachdem wir das mal alles gesehen hatten, uns gesagt haben, also irgendwo haben wir da ganz schön viele Bedenken, haben wir einfach Kontakt aufgenommen zu allen Lokalpolitikern, also zu allen Bürgerschaftsfraktionen, haben gesagt, hallo, wir haben da ein paar Bedenken, wir würden gerne mal mit euch reden. Und Landeswahlleiter natürlich auch, klar. Im gleichen Zug haben wir dann auch versucht, dem Landeswahlleiter zu kommunizieren, wir hätten gern so ein System, ja, sehr neu, interessiert uns die Technik, würden wir gern verstehen, was dahinter steckt, und wollten einmal so ein System, wie es später auch eingesetzt wird, zur Verfügung gestellt haben. Das war die Idee. Das klappte leider nicht, da einerseits, wie ihr schon gehört habt, es gab massiven Zeitdruck im ganzen Projekt. Also es war im Mai, wo ich da in der Verfassungsausschusssitzung saß, war das Ding noch nicht fertig. Und ich habe mir gesagt, wie Mai, im Februar schon Wahl, das ist doch irgendwie ein bisschen knapp für ein ganz neues System, noch nie wirklich in dem großen Umfeld eingesetzt. Und so war es da eben auch dann, dass wir keins bekommen haben, weil es erstmal noch nicht fertig ist. Kann ich verstehen, wir sollten ja auch dann eher an etwas was anschauen können, was wirklich auch eingesetzt wird. Und ein anderer Punkt war, dass sie dann gleich sagten, naja, aber wenn ihr Lust habt, kommt doch in unseren Fachbeirat. Also die haben durch diese ganzen Diskussionen, die da Anfang des Jahres anfingen, einen Beirat ins Leben gerufen, wo Professoren drin sitzen, Datenschützer und so weiter, zusammengesuchte Persönlichkeiten, kann man fast auch schon sagen, die sich mit dem Thema Wahlstiften auseinandergesetzt haben. Und uns wurde dann angeboten, kommt doch auch einfach mit, setzt euch doch auch mit rein. Und in dem Zusammenhang haben wir dann einfach gesagt, also wir sitzen dann da drin, geben im Endeffekt auch unseren Namen her, nach dem Motto, hier CCC war doch auch dabei und es ist doch dann sicher. Und ich habe wirklich solche Sachen gehört. Ich war in anderen, bei einigen Parteien in Sitzungen und da gab es wirklich dann auch so Aussagen, naja, wenn der CCC da jetzt bei ist oder das getestet hat, dann ist das ja sicher. Ja, ich weiß nicht, wo diese Idee herkommt, aber das habe ich denen erstmal gleich den Zahn wieder gezogen, dass es dieses Testet bei CCC eben auch nicht geben wird. Das ist etwas, wo wir, denke ich, unseren Ruf ganz schön auch kaputt machen könnten und es so etwas auch nicht in dem Sinne gibt. Also das war ein Punkt, eben dann auch zu sagen, wir wollen nicht in diesen Fachbeirat, weil wir eben nicht dieses Siegel, sage ich mal, verteilen wollten und eben auch, naja, wir haben das System nicht bekommen. Also nach dem Motto, wir dürfen so ein bisschen in dem neuen System, in dem neuen Auto, sage ich jetzt mal, dürfen wir ein bisschen mitfahren, mit allen dabei, aber wir dürfen es nicht einen Crashtest mitmachen. Wir dürfen da nicht wirklich mal mitspielen. Und ja, dann nicht.
Ja, und wie wir halt erfahren haben von anderen in diesem Fall ein Informatikprofessor, der auch eingeladen wurde, da teilzunehmen an diesem Fachbeirat. Der hat dann halt gesagt, er macht das auch nicht, weil er halt keinen Bock hat, sich da einen Maulkorb verpassen zu lassen. Das sind dann halt die üblichen Spielchen, die da so gespielt werden, dass man dann halt irgendwie, ja, aber ihr wart doch dabei und so weiter und so fort und ihr könnt uns jetzt doch nicht in die Pfanne hauen und dergleichen Dinge mehr. Also wir haben gesagt, okay, entweder wir kriegen das voraussetzungslos, das heißt, wir können uns angucken und darüber schreiben, was wir wollen, oder wir behelfen uns halt mit den Informationen, die öffentlich verfügbar sind. Also da sozusagen die Mauschelspiele mitzuspielen, da haben wir halt keinen Bock drauf.
Ja, wir sind dann rangegangen, die Politiker hatten wir angeschrieben. Es gab da am Anfang, ja, hatten die sich so wenig, recht wenig dafür interessiert, dass wir gesagt haben, wir würden da gerne mal mit euch reden. Die ersten, die sich da interessiert zeigten, waren die Grünen. Und das Problem ist halt, wie ich schon sagte, man ist eigentlich eher da Zuschauer bei solchen Ausschusssitzungen. Wir wollten ja natürlich auch was Handfestes haben, worauf wir eben verweisen können und auch natürlich der Presse sagen können, also so, das ist jetzt das, was wirklich Stand ist. Haben wir dann einfach, es waren 5 kleine Anfragen über die Grünen mitformulieren können. Das war wirklich sehr gut, dass wir das machen konnten. Hat immer Vor- und Nachteile. Wir sind da immer sehr, sehr, ja, wir wollen ja unabhängig sein. Das ist immer eine schwierige Gratwanderung. Aber wir haben dadurch eben die Möglichkeit gehabt, auch ja, mal wirklich verlässliche Fragen und beziehungsweise verlässliche Antworten zu bekommen. Dann gab es noch eine Veranstaltung in der Patriotischen Gesellschaft, also wirklich eine Podiumsdiskussion, verschiedene Experten waren dort vorgeladen, Experten von, zur IT-Sicherheit, zu Verfassungsrechtler und so weiter. Auch der Landeswahlleiter war da, der Hersteller von dem System. Also es war breit gefächert, es gab auch ein Schnupperwahllokal. Das war eine sehr interessante Veranstaltung. Ja, und da wir, ich erzähle da jetzt nicht mehr so viel, wir haben jetzt nur noch 10 Minuten, glaube ich. Okay.
Passt schon.
Ja, dann gab es einen Anruf, wir wurden angerufen und es hieß, wusstet ihr, dass jetzt Ende der Woche da das Ganze abgesegnet wird? Und dann sagt man, wie abgesegnet? Ich meine, die Zertifizierung hieß Ende Oktober, sollen die Zertifizierung, also die Common Criteria, neben den anderen Zertifizierungen und was es da noch gab, sollte da sein. Und das war eben immer das Argument, es ist doch sicher, weil es ist ja zertifiziert. Und das war noch nicht fertig und es hieß, ja, Ende der Woche soll es politisch entschieden werden. So, dass von jeder Fraktion, also von den 3 Fraktionen, Politiker sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, ja, okay, wir wollen das jetzt durchwinken. Das hat uns ja erstmal ein bisschen erschreckt, wie kann man das machen, wenn man immer argumentiert, es geht doch um Sicherheit und deswegen machen wir so viele Tests und Zertifizierungen und Prüfungen und alles. Und dann soll es nicht öffentlich in einer kleinen Runde mal gesagt werden, wir machen das jetzt. Ja, und das System war nicht mal fertig, also es war nicht zu begreifen. Das war die Situation, dass wir gesagt haben, naja, irgendwie darf das jetzt nicht sein, das geht nicht. Also wir wollen dann noch irgendwie das Öffentliche haben. Und da war der Punkt, dass wir über einen Abgeordneten dann den ersten Hack, den ihr sicherlich kennt, mit in diese Sitzung gegeben haben und an einem Abgeordneten-Laptop, also die Laptops werden von Dataport zur Verfügung gestellt. Das ist so eine Organisation, die in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Rechner für die Behörden zur Verfügung stellt. Und das waren Abgeordnetenrechner, also schon vom gleichen Typ Fujitsu Siemens. Gut, jedenfalls haben wir das dort an einem, weil wir das System ja nicht bekommen haben, an so einem Abgeordnetenrechner demonstriert, indem wir ihm alles mitgegeben haben. Wir durften ja nicht rein, ne? Geht ja nur um eine Wahl. Und er hat dann sozusagen damit so viel Bedenken, glaube ich, gestreut, dass es hieß, wir brauchen eine Expertenanhörung. Gut, die ist zustande gekommen. Und
ja, also diese Expertenanhörung war halt, stand halt unter, sagen wir mal, etwas ungünstigen Vorzeichen, so, weil de facto war es halt so, dass diese Politiker erwartet haben, dass wir jetzt da hinkommen und halt irgendwie live auf der offenen Bühne das System hacken, was uns der Hersteller dann da hinstellt. So, und nun machen wir halt irgendwie keine Live-Hacks, weiß jemand warum?
Warum macht man keine Live-Hacks? Ist einfach, also es ist einfach, ein Lifehack zu machen, wenn es kein Risiko gibt, wenn es daneben geht, alle verstehen, oh, ist daneben gegangen, nicht so schlimm, dann kann man das vielleicht machen. Je mehr die Leute der Meinung sind, mit einem Lifehack etwas beweisen zu können oder nicht beweisen zu können, desto weniger will man sowas machen. Ja? Also wenn ein Lifehack funktioniert, ist klar, ich habe ein System aufgemacht, so wie es da stand. Das heißt nicht, dass man das System nicht hinterher noch sicherer machen kann. Ja, beweist also in der Richtung gar nichts. Und wenn mein Lifehack nicht funktioniert hat, dann beweist das auch gar nichts, weil es in dem Moment nicht funktioniert hat. Kann aber sein, dass das eine Stunde später funktioniert, dass da nur eine Software gehakt hat und ähnliches. Und ich denke, dass gerade wenn man vor Politikern und Journalisten sitzt und dann einen Lifehack hat und der nicht funktioniert, weil der Mond falsch steht, ja, dann wissen wir trotzdem, wie am nächsten Tag die Schlagzeilen aussehen. Ja? Wahlsystem nicht gehackt. Ja? Und das ist das, womit wir dann arbeiten müssen, und das ist sicherlich nichts, womit wir arbeiten wollen.
Vielen Dank an Ron.
Ja, also die sehr schöne Zusammenfassung, vielen Dank. So, wir haben halt den im Verfassungsausschuss halt unsere Bedenken vorgetragen. Wir waren nicht die Einzigen. Es gab noch eine große Reihe von Experten am Ende der Ausschusssitzung. Also wir haben auch das Video gezeigt von der Pattern-Attacke und dergleichen Dinge. Am Ende der Ausschusssitzung war es halt so, dass die Abgeordneten gesagt haben, so, naja, also wir haben da Bedenken, und zwar massive Bedenken, in der Richtung, dass der Bürger halt nicht wirklich ein Vertrauen gegenüber diesem System entwickeln kann. So, und das ist halt auch vollkommen berechtigt, die Ansicht. Also es lag keine Systemdokumentation vor, war kein öffentlich testbares System vorhanden, es gibt immer noch keine Zertifizierung und dergleichen Dinge mehr. Und es gibt halt auch allerhand grobe Ungereimtheiten in den vorliegenden Dokumentationen. Also zum Beispiel die Frage, ist nun Bluetooth drin, ist nun Bluetooth nicht drin in dem System, was verwendet werden sollte. Insofern hat dann der Senat entschieden, er macht es nicht. Aus, wie gesagt, Vertrauensgründen. Es gab noch längere Diskussionen darüber, ob es als CLV eingesetzt wird oder nicht. Am Ende wurde halt dagegen entschieden. Das heißt also, zumindest für die nächsten Wahlen wird dieses System in Hamburg halt nicht verwendet werden. Machen wir weiter. Die prinzipiellen Probleme bei Computerwahlen vielleicht nochmal zusammengefasst.
Was du? Ja, also wir haben relativ viele Parallelen zu dem, was wir hier haben, als auch zu den NEDAM-Rechnern, was prinzipiell sowas von computerisierten Wahlen angeht. Der größte Manko ist sicher, dass es von den meisten nicht verstanden wird, was sie da gerade handeln. Das ist irgendwie wirklich nur ein Bruchteil. Und selbst Techniker, die dann immer Bedenken haben, sagen so, ja, wir schauen das auch nicht ganz, halten es aber nicht mehr so ganz für sicher. Es ist vor allem nicht transparent, wie das zur Ergebnisermittlung kommt. Weil das ist halt so eine kleine Blackbox, die zählt das jetzt und danach kommt ein Ergebnis raus und dem müssen wir halt glauben. So, und damit ist es dann halt auch kein, wir haben so schön gesagt, what you see is what you vote for. Man kann halt nicht sehen, was gewählt wird. So, das ist so, Kasten, blink kurz und dann war es das. Dann haben wir gemerkt, dass massiv Firmengeheimnisse über die Offenlegung des Verfahrens gesetzt werden. Das heißt, Techniker, die es theoretisch verstehen könnten, können es nicht nachvollziehen, weil das heißt dann, ja, nee, das ist jetzt Firmengeheimnis, das können wir euch nicht geben, das, damit könnt ihr zur Konkurrenz gehen, so ungefähr. Oder ihr könnt ja von der Konkurrenz sein, nur viel schlimmer. Dann haben wir halt irgendwie massiv gemerkt, dass Zertifizierungen dort überhaupt nicht helfen, weil sie sind immer so ein schönes Argument für Politiker. So. Die haben halt wirklich geglaubt, ja, das ist ja sicher, das ist ja zertifiziert worden. Die haben aber nie das Zertifikat durchgelesen. So. Also da ist wirklich so eine richtig schöne Blindheit drin gewesen, wo wir gedacht haben, ja, was steht denn in dem Zertifikat drin? Ja, keine Ahnung. Aber es ist ja zertifiziert worden. Was wirklich schade ist. So.
Also noch so ein Problem bei diesen Zertifizierungen sind halt, also neben der prinzipiellen Ungeeignetheit, ist halt, wenn man so ein System zertifiziert hat und dann publiziert jemand einen Angriff gegen das System, dann hat man halt nur die Wahl, entweder das System neu zertifizieren zu lassen, was in der Regel ein halbes Jahr dauert, oder halt mit einem angreifbaren, aber zertifizierten System zu leben. So. Und nun stellt man sich mal vor, man hat halt das halbe Jahr nicht. Also man stelle sich die Situation vor, wir sind irgendwie eine Woche vor den Wahlen, wir sind aus dem Silvesterrausch ausgewacht und publizieren halt mal irgendwie eine schöne Attacke gegen dieses System, vorausgesetzt die Dokumentation wäre halt vorhanden. Ja, was hat denn der Wahlleiter für eine Wahl? Er kann sagen, okay, wir machen es trotzdem oder wir patchen es irgendwie und verlieren die Zertifizierung. Also dieses ganze Zertifizierungsverfahren hat halt einfach eine Menge inhärente Probleme, die einfach ungeeignet machen für so ein Anliegen.
Wir haben ja nicht nur die Common Criteria Zertifizierung, wir haben auch noch eine Datenschutzplausibilitätsprüfung vom ULD, wir hatten eine EMV-Geschichte. Also es sind etliche Sachen mehr passiert und dann eben die Baumusterprüfung. Und da ist genau das Gleiche. Wenn man dann Baumusterprüfung hat, okay, und jetzt wird irgendwann das Ding zugelassen, wie steht es denn dann? Also jetzt ist ein Hack da, ist es zugelassen, das alte Ding? Ja, wir müssten da vielleicht nochmal irgendwo ein bisschen dran drehen. Wie sieht es denn dann überhaupt aus? Und das hatten wir jetzt ja auch gerade mit NEDAP wieder.
Ja, prinzipiell können wir halt sagen, also das Verfahren hat halt nicht besonders viel Demokratie, Vertrauen geweckt, also die Transparenz der Entscheidungsfindung und das Vorgehen halt der beteiligten Parteien da war nicht besonders vertrauenerweckend, muss man einfach sagen. Am Anfang war der Versuch da, es richtig zu machen. Und das ist dann halt zunehmend degeneriert, einfach unter dem Zeitdruck irgendwie das fertig zu kriegen. Insofern können wir auch nur sagen, also Demokratie lebt halt von Vertrauen und Nachvollziehbarkeit für jeden. Und ein Wahlsystem, was ich halt nicht mit einfach 20 Leuten, die ich mir auf der Straße zusammensammelt, verifizieren kann, dem kann ich auch nicht vertrauen.
So, damit zur letzten Folie. Also nachdem das dann in Hamburg relativ glücklich noch ausgegangen ist, auch wenn wir dabei nicht ganz so gut weggekommen sind, steht jetzt eventuell nochmal Thüringen an, die das eventuell dann doch noch ausprobieren wollen, auch nachdem sie das alles von den Geschichten in Hamburg erfahren haben. Wir sind da mal gespannt, wir werden da uns mal mit dem unterhalten und mal gucken, was wir da anrichten oder nicht anrichten können.
Ja, dann gibt es noch die Klage vom Bundesverfassungsgericht bezüglich dem Einsatz von Wahlcomputern, das ist ja schon erwähnt worden im NEDAP-Talk. Da ist halt, wissen wir halt nicht, welche Auswirkungen das möglicherweise haben wird für dieses Wahlstiftsystem und wann dieses Urteil kommt, wissen wir auch nicht, müssen wir gucken. Und ansonsten der Aufruf insbesondere auch an unsere Hamburger Mitglieder, werdet Wahlhelfer. So, die Hamburger Politik ist da gerade so ein bisschen am Rudern. Die haben große Furcht, dass sie das irgendwie nicht ausgezählt bekommen. Völlig irrational, in Bayern geht es auch. Also werdet Wahlhelfer, hilft uns, das bisschen Restdemokratie, was wir noch haben, zu erhalten.
Das geht sogar in Hamburg per Mail. Also ihr müsst da nur eine Mail hinschreiben, die antworten und das klappt. Also
die haben sich schon darauf eingestellt, Hacker zu Wahlhelfern.
Also es ist recht lustig, weil eigentlich neues System, sie hätten immer eine Alternativlösung haben müssen. Das heißt, wenn es mal nicht klappte, war ja auch Zeitdruck da. Und naja, das, eigentlich ist die Alternativlösung Papier auszählen, weil das haben wir ja eh schon. Und eigentlich sollte da jetzt nicht so ein viel Chaos und Trubel sein, weil das ist ja eh das Alternative, was man ja parallel hätte vorbereiten müssen, weil falls das mit dem digitalen Wahlstift nicht klappt. Und jetzt ging es natürlich auch mal darum, Kosten, wem schiebt man das in die Schuhe vielleicht, dass das jetzt doch ausgezählt wird und das sind ja Kosten für die Wahlhelfer. Und ja, die haben jetzt auch noch die Kosten von oder die täglichen, was man als Verköstigung bekommt als Wahlhelfer, von 30 Euro auf 100 Euro pro Tag erhöht. Also es lohnt sich wirklich, wer jetzt in Hamburg ist, 18, wahlberechtigt und Co., 100 Euro pro Tag.
Ja, vielen Dank. Ich fürchte, wir haben so ein bisschen überzogen, oder?
Nicht ganz, aber es ist jetzt schon eine ganze.
Wie viel Zeit haben wir noch?
Ich gebe dir drei Fragen.
Okay, drei Fragen.
Ich will nur einen kurzen Kommentar machen. Ich habe gerade auf die Homepage von der Noto geguckt. Sie suchen Python-Programmierer und Software-Architekten, die mit SOA umgehen können. Lund ist eine nette Stadt, wo man wohnen kann.
Ich wollte mal sagen, die beste Art, das bloßzustellen, wäre doch, wenn die Piratenpartei bei der nächsten Wahl 120% der Stimmen bekommen würde.
Die treten da dann nur in Hessen an, aber da haben wir zum Glück NEDAP, ja.
In Hamburg wird...
Ja, man muss dann schon dabei beachten, das Fälschen oder selbst der Versuch von so einer Fälschung ist so massiv strafbar. Also da kommt man so mit ein paar Jahren Knast weg. 2 bis 5 Jahre so.
Ja, also sowas machen wir nicht.
Gibt es irgendwelche Toolkits, wo ich mir jetzt irgendwie so einen Stift bei eBay bestellen kann und zu Hause ein bisschen rum?
Kommst du nachher mal zu uns, dann können wir jetzt sagen. Gut, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.